Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Andreas Winiarski von Rocket Internet. Vom 17. Oktober 2014.
Ja, guten Nachmittag, guten Abend auch von mir. Anspaziert. Wie gehört, ich bin Andreas Winiarski. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin selbst kein ZU-Alumni, ich habe nur eine staatliche Ausbildung genossen. Nichtsdestotrotz darf ich heute mit sehr vielen Absolventen von Privatuniversitäten arbeiten. Das sei mir gestattet zu Beginn. Und viele sind ja hier aus so einem allgemeinen Interesse, was Rocket angeht. Nehme ich an, vielleicht mancher ist gekommen aus dem Motiv heraus, ja, Rocket, die sind ja böse, mal gucken, ob sie nach Schwefel riechen, wenn sie im Raum sind. Oder einfach vielleicht das Interesse daran, dass Rocket, wenn wir ehrlich sind, das größte deutsche Online-Pure-Unternehmen ist und ja sogar in Europa einer, wenn nicht das Unternehmen ist, das nicht nur für Furore sorgt, sondern das einfach auch nachhaltig erfolgreiche große Unternehmen baut, die man kennt und die weltweit erfolgreich sind. Ich hoffe, dass es so eine Mischung ist, dass es nicht nur darum geht, nachher vor allem in der Fragerunde dann klar zu machen, wie gut oder wie böse ist Rocket, sondern ich habe das Thema heute Abend auch so gewählt, dass wir gar nicht nur über Rocket sprechen müssen, weil das ist ja irgendwann auch ermüdend für jemanden wie mich, der das natürlich professionell macht, dafür auch bezahlt wird. Aber ich glaube, das, warum wir heute hier sind oder warum auch ihr insbesondere hier seid als etwas jüngere Menschen als nun ich, ist doch diese Chance, die das Internet uns bietet und vor allem diese Notwendigkeit, die wir in unserem Land, die meisten werden ja Deutsche sein, sehen, dass wir etwas ändern in unserem Land. Weil Deutschland ist nach meiner Wahrnehmung mehr und mehr ein digitales Niemandsland. Das ist eine These, die Roland Tichy, der ehemalige Wirtschaftswoche-Chefredakteur, gerade auch in seinem Blog aufgeschrieben hat. Das ist ein sehr lesenswerter Artikel. Ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Und ich finde, das ist das wirkliche Thema. Wir waren gerade drüben bei einem anderen Vortrag, wo Nils Rocket kurz vorgestellt hat, Und letztendlich ist ja Rocket nur eine Schablone für verschiedene Dinge, für Träume, Karrierewünsche, die junge Menschen haben, für vielleicht Vorurteile, die man hat, weil man sagt, da ist man nicht so frei, wenn man gründet. Und natürlich haben auch wir Hochachtung vor denen, die jetzt in der Garage etwas erfinden, was die Welt verändert. Ja, also das ist völlig klar, das muss man gleich vorweg sagen. Wir, das finde ich sehr wichtig, tun ja gar nicht so, als seien wir die Albert Einsteins, da gibt es ja das berühmte Zitat von meinem Boss Oliver Samwer, sondern wir sind eher Bob the Builder. Ja, wir sagen, wir machen Burger and Beer Business, also die Dinge, die sehr obvious sind, dass es Chancen im Markt gibt, die bringen wir eben in verschiedenste Länder der Welt und damit meinen wir nicht nur aus Deutschland heraus nach Österreich oder in die Schweiz, sondern eben in die entferntesten Regionen der Welt, bis eben hin nach Australien, Pakistan, Myanmar, Lateinamerika und so weiter. Das ist ja das, was Rocket heute ausmacht. Und ich glaube, dieses aus Deutschland in alle Welt, das ist ja etwas, was gerade hier am Bodensee mit der ZF sehr, sehr spürbar ist, wie erfolgreich Deutsche weltweit Geschäft machen konnten und weiterhin können. Und ich finde, die Herausforderung für uns Junge, und ich ziehe mich jetzt trotz meiner grauen Haare mal noch dazu, ist doch genau, die deutsche Industrie des Morgen zu bauen, wenn es darum geht, dass Werkstücke miteinander kommunizieren, also diese Werkhalle Industrie 4.0, die selbstfahrenden Autos, das Peer-to-Peer-Lending der Banken, also all das, wo wir heute schon wissen, dass das, wie unsere Väter und Großväter gerade Geschäft machen, wird halt schon morgen, übermorgen nicht mehr funktionieren. Und ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass Papa, Mama und Oma und Opa das wirklich schon so realisiert haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, 90, wenn nicht 100% der Studierenden hier heute im Saal, denen ist das völlig klar. Und deshalb brauche ich mich auch nicht als digitaler Messias irgendwie generieren, sondern der Veränderungsdruck ist klar. Und wenn wir ehrlich sind, es ist ja auch genau eure berufliche Chance, dass es da ein Lack of Competence gibt. Und das ist natürlich schon immer so gewesen. Wir leben aber nun in einer industriellen Welt, die sich ausgedacht hat, dass Menschen heute erst ab 30 wert sind, dass man ihnen zuhört, weil vorher müssen sie ja diese ganzen Studiengänge durchlaufen, was es alles gibt. Ich meine, im Mittelalter war man mit 15 schon erwachsener Mann und die Lebenserwartung war sowieso eher so, dass man froh sein konnte, wenn man den ZU-Abschluss am Ende hatte. Also ich glaube, diese Fokussierung auf das Alter als Gradmesser für muss ich zuhören, ist relevant, ist heute etwas, was sehr viel Innovation abbremst. Und als wir hierher gefahren sind, wir kamen heute aus Paris, sind von Zürich dann hier mit dem Auto hergefahren, haben wir auch drüber gesprochen. Wenn man guckt, Bill Gates und Steve Jobs, die hat ja sehr viel getrennt, aber eins hat sie geeint, dass sie keinen Universitätsabschluss hatten. Und ich glaube, sie brauchten den auch nicht, weil ganz vieles von dem, was man sowieso fühlt, ist sowieso da. Ja, es ist eine Gabe, es ist etwas, wie Menschen Impulse aufnehmen und verarbeiten. Und natürlich hilft eine universitäre Ausbildung, das Mindset zu erweitern, keine Frage. Aber ich glaube, das zum Gradmesser zu machen, man muss diesen Abschluss haben, man muss dieses Alter haben, das ist etwas Überkommenes und hat große Genies wie Michelangelo und so weiter sowieso noch nie abgehalten. So, und ich hole jetzt so ein bisschen weiter aus, weil ich finde, das ist das, was sich in Wahrheit in unserem Land ändern muss, dass wir eben begreifen, auch wir Deutsche können Internet und vor allem wir Deutsche müssen Internet können, wenn wir morgen noch relevant sein wollen. Und ich mache mir deshalb große Sorgen um unser Land. Und ich sage das auch deshalb, weil jetzt komme ich wieder ganz der Rocket-Mann natürlich. Der Vorwurf an Rocket ist ja immer, die klonen ja nur Geschäftsmodelle. Das ist ja alles, also egal was wir machen, es kommt immer das Wort klonen und so weiter vor. Und natürlich, das sagen wir auch ganz offen, wir setzen auf erfolgserprobte Geschäftsmodelle, proven business models, hört sich im Englischen ein bisschen cooler noch an als im Deutschen. Und ich kann das völlig verstehen, dass wenn wir zwei jetzt in der Garage die tolle Idee haben, was auch immer wir machen wollen, und dann kommt morgen jemand an und macht das Gleiche, dann ist klar, dass wir zwei das nicht so toll finden, aber letztendlich würden auch wir die Einsicht haben, wir alle glauben an freie Märkte, an die Marktwirtschaft, an Wettbewerb und das, was nun mal konstitutiv ist für Wettbewerb und freie Märkte, ist eben der Wettbewerb, heißt andere Player. Und ich finde deshalb in der Tech-Szene diese Romantik, die es ja oft gibt, zu sagen, da gab es den Gründer und jetzt kommt das böse Rocket Internet und auch wir sind ja oft nicht der einzige Wettbewerber, das greift eben zu kurz, gerade wenn man an so einer Hochschule wie die ZU ist, weil letztendlich brauchen wir Wettbewerb. Das ist mein Hauptpunkt. Und Rocket ist eben oftmals das Unternehmen, das dann später in die Märkte geht und gar nicht direkt in die gleichen Märkte, sondern eben sagt, die Situation ist folgende, wir haben zwei Länder in der Welt, das sind die Vereinigten Staaten und China, in dem lebt so ungefähr ein Drittel der Menschen, aber 70, 80, 90% des Venture Capitals geht in diese zwei Märkte, weil natürlich die Logik dahinter mir als Nicht-Wall Street Banker gar nicht so sinnfällig ist, aber es gibt ja diese Logik, das andere ist der Rest der Welt, der folgt dann irgendwann. Und dann sage ich, nein, Deutschland oder Frankreich, wo wir gerade waren, ist nicht der Rest der Welt. Und für mich ist auch nicht Bangladesch der Rest der Welt, sondern die Welt ist vielfältig und bunt. Und ich glaube, das, was uns Menschen eint, ist, dass wir zunächst Menschen sind, egal welche Hautfarbe wir haben und all diese Dinge, die wir ja auch über Jahrhunderte verstehen mussten. Ja? Und das ist ja leider auch heute immer noch ein Thema. Und was jetzt unsere Generation eint, ist die Liebe zur Technologie, zum Internet, zum Zusammenkommen von Kulturen, von verschiedensten Nationalitäten. Wir haben in Berlin beispielsweise 340 Beschäftigte ungefähr in der Rocket-Zentrale und haben da ungefähr so 68 Nationalitäten. Und ich finde das jeden Tag bereichernd, wenn man durch die Etagen geht und die Menschen aus aller Welt trifft. Und wir sind eben nicht, auch wenn Joel Kaczmarek durch Deutschland fährt und auf jedem Podium erzählt, Rocket, das sei in erster Linie Insecure Overachiever, dann sage ich, nein, das sind wir nicht, sondern wir vereinen Menschen, wo wahrscheinlich jetzt hier, vielleicht sind zwei, drei unter uns, die denken, ich würde auch gerne bei Rocket arbeiten. Und die können sich ja kurz fragen, seid ihr jetzt deshalb gleich Insecure Overachiever? Und diese ganzen Etiketten, die man uns anbappt, nur weil wir Rocket sind, und da muss man ja gucken, was heißt es denn, wenn man bei Rocket ist? Was ist denn der Unterschied? Ich würde jetzt als erstes sagen, natürlich, es ist der Erfolg, es ist die Sichtbarkeit, es ist die Globalität, also Sachen, auf die man sehr stolz sein kann. Und natürlich, und das sage ich gerade hier, weil ja sehr viele zukünftige Gründer sicherlich sind, die sehr unternehmerisch denken, auch natürlich sehr offen. Selbstverständlich ist Rocket ein Setup, was anders ist als unsere Romantik in der Garage. Ja, das ist klar. Wenn wir zwei was gründen, habe ich vielleicht 60 und du 40 unter Finanzausstattung, aber wer weiß, kann ja auch genau andersrum sein. Und das ist es dann auch schon und dann müssen wir gucken, wie wir uns verhalten. Wenn man bei Rocket gründet, hat man natürlich relativ gesehen weniger Anteile, aber es liegt natürlich auch daran, dass Rocket Startups sofort mit Millionenbeträgen finanziert und es wäre halt ein gutes Geschäft, wir kommen um die Ecke und wir hätten direkt 50-50 Anteile an so millionenfinanzierten Unternehmen. Das ist jedem klar, dass das nicht funktionieren kann. Und ich finde, wenn man das einmal so ganz sachlich, ich habe versucht bislang sachlich zu sein, das andere kommt gleich noch, wenn man das sich einmal sachlich anschaut, ist jedem klar, ja natürlich, man braucht Wettbewerb, also warum ist es so schlimm und all das. Und natürlich, meine Strategie ist es eher, Missstände offen anzusprechen. Natürlich ärgert es mich heute noch, dass es ein Projekt gab mit dem Namen Tinspire. Das war eine Adaption von Pinterest. Die sah nicht nur so aus, sondern es ging bis dahin, dass in den AGBs noch Pinterest drin stand. Also ganz offensichtlich ein Praktikant, wer auch immer, also jemand, dessen Name ich nicht kenne, sonst vergessen hätte, sich nicht die Mühe gemacht hat, die man auch sich geben muss, wenn man Modellen folgt oder wenn man eben ein MeToo ist, ja. Und es ist ja auch allgemein bekannt, dass man oftmals auf die besten Ideen kommt, indem man imitiert. Ja, das ist ja ein legitimer Bestandteil des Innovationsprozesses, zu schauen, was macht der Wettbewerb. Das sollten wir aufgreifen und natürlich besser machen. Und das ist der entscheidende Impuls, wo ich dann eben emotional werde und sage, ich finde es auch ehrlich gesagt beleidigend, dass dann so getan wird, dass Menschen, die bei Rocket arbeiten, genau diesen Impuls nicht in sich spüren. Weil wie gesagt, wir haben vielleicht diese zwei, drei, vielleicht sogar eure freien Freunde, ja, die jetzt hier sitzen und genau über das nachdenken, weil ich glaube, Rocket ist im Augenblick das spannendste Unternehmen und das Unternehmen, was auch die spannendsten Einstiegsmöglichkeiten bietet, denen abzusprechen, dass sie diesen Sprung nicht machen und mitdenken. Und das ist etwas, wo man eben dann ein Beispiel nimmt, also ein Versprecher, wo es dann heißt, der kann ich vortragen. Das ist diese Logik, gepaart mit dieser Romantik, dass im Internet eben nur einer das Original sein kann. Und da muss man eben, und ich als Medienmensch beobachte das ja jeden Tag, auch mit in die Kalkulation einbeziehen, dass es natürlich eine riesige Dominanz der Amerikaner im Internet gibt. Das ist ja völlig offensichtlich und braucht man nicht lange drüber reden. Nur ist es natürlich irrwitzig zu glauben, dass alle Modelle, Geschäftsmodelle, die es gerade gibt, in Amerika erfunden worden wären. Ja? Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, Israel ist ein toller Markt, der sehr stark finanziert wird von der israelischen Regierung in Sachen Grundlagenforschung, also alles, was vielleicht mal auch auf die Landesverteidigung einzahlt. Oder Schweden und etliche Länder gibt es, auch in Russland gibt es sehr viele Start-ups und das sind nun alles Nicht-Amerikaner. Aber was die Amerikaner haben, natürlich die Nähe zum Kapital, das Bildungssystem, das sehr nah an der Wirtschaft ist und überhaupt dieses allgemeine Verständnis, diese Risikobereitschaft, all das. Und sie haben am Ende TechCrunch, ein Medium, das nun mal die Start-up-Szene sehr dominiert oder VentureBeat, was auch immer. Und wenn die sagen, das sind die coolen, das ist das Original, dann ist es das Original. Und das ist etwas, was man beobachten kann mit Grubhub beispielsweise, der Riese aus Amerika im Bereich Food Delivery, der dann einfach zum Original erklärt wird, obwohl es viel früher schon in der Türkei ein Unternehmen gab. Und ich finde es auch gar nicht wichtig, ja, wie gesagt, mir ist das gar nicht wichtig, wer war der Erste, wer ist der Beste. Ja, das ist das, was auch aus Nutzersicht am wichtigsten ist. Und deshalb will ich das noch diesen Punkt abschließen. Wir müssen für Wettbewerb sein, auch in Zukunft. Weil unsere Bundesregierung wird ja auch nicht müde zu betonen, im digitalen Raum gelten genau die gleichen Regeln wie in einer normalen Offline-Welt. Und das ist auch richtig so. Das Internet ist kein losgelöster Raum und niemand von uns sollte auch Anstalten machen, das in Frage zu stellen. Wir brauchen auch im Internet Recht und Gesetz. Und ein Gesetz, das uns nun mal auch sehr wichtig ist, ist der ganze Bereich des Kartellrechts. Und wir dürfen nicht zulassen, dass es eben Monopole gibt im Digitalen. Und das ist aber die Logik, wenn man sagt, die kopieren nur, das war das Original, es sollte nur ihnen gehen. Und das ist etwas, was, glaube ich, uns im Augenblick die Arbeit auch einfacher macht, weil dieses digitale Niemandsland ist etwas überzeichnet. Natürlich haben wir auch Erfolge und ich persönlich bin auch nicht der Schwarzmaler, sondern ich glaube, wir müssen einfach jetzt anpacken. Leute, die hier schon sehr digital denken, müssen bei der ZF, bei Bosch, bei Daimler, bei Lufthansa, wo auch immer, unsere Deutschland AG digital machen. Und das ist eben am Ende doch eine Generationenfrage, wenn wir ehrlich sind, weil viele Accelerator-Programme, und wir hörten gerade von ProSiebenSat.1, als wir da drüben waren, sind natürlich am Ende erdacht von Leuten wie mir, von Kommunikatoren, die sagen, in unserer Equity-Story brauchen wir einfach etwas, was wir Investoren sagen können, wir sind digital. Oder wir müssen die Talente kriegen, also was erzählen wir ihnen, wir sind digital. Nun ist natürlich bei Medienunternehmen grundsätzlich die Digitalität höher, weil Medienmenschen nun mal affiner sind zu solchen Themen. Aber bei einer ZF in Friedrichshafen bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, sie brauchen genau solche Programme, um Menschen, junge Talente zu begeistern. Und das alles wird uns immer deutlicher in Deutschland, weil jetzt sieht man ja in einem Land, in dem sich die Masse der Menschen eh nur für zwei Themen interessiert, nämlich die Fußballnationalelf und den Autobau, wird es ja sehr realistisch, dass wir in den nächsten 5 Jahren oder was auch immer die Automobilbranche verlieren könnten. Weil dass wir die Besten sind im Blechbiegen, im Schraubenfräsen, was auch immer, das ist unbestritten. Nur welchen Wert hat morgen noch das Blechbiegen? Stellen wir am Ende den Rasierer her oder die Klinge? Das ist die Frage. Und wenn das Auto selber fährt und wir selbst gar keine Antwort darauf haben, mit welchen Daten passiert das denn, auf welchem Betriebssystem, überhaupt das Wort, die zwei Worte Auto und Betriebssystem in einem Satz, ist, glaube ich, etwas, was bei den Herren im Flanellanzug in Wolfsburg oder Stuttgart Stirnrunzeln hervorruft. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Frage wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät gestellt. Die Standards sind gesetzt. Ich erlebe gerade im politischen Berlin, dass natürlich sich das Establishment in unserem Land vormacht, man könne jetzt noch Standards setzen, man könne jetzt die Macht von Google, von wem auch immer begrenzen. Ich glaube, das geht nicht wirklich, weil diese Unternehmen haben im freien Markt eine marktführende Position erarbeitet. Ein Unternehmen wie Google missbraucht, nicht nachweislich oder ich würde sogar sagen, auch gar nicht notwendigerweise, eine starke Marktmacht, die sie haben. Und deshalb ist diesen Unternehmen auch gar nicht beizukommen. Und ich wüsste auch gar nicht, warum. Weil wenn ich mir alleine vorstelle, Google würde morgen sagen, okay, liebe Deutschen, ihr mit eurem Leistungsschutzrecht, macht doch, wir stellen Google in Deutschland ab. Google ist nicht gezwungen, Google hier anzubieten. Stellen wir uns das nur einen Moment vor, wie viel Prozent Wertschöpfung wir verlieren würden. Und deshalb sehe ich mit Besorgnis, wie eben diese Hexenjagd in Deutschland gerade im Thema Google abläuft, weil ich glaube, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie wir Google auch beispielsweise als Partner gewinnen können für unsere Unternehmen oder für unsere Wertschöpfung in unserem Land. Weil am Ende stehe ich auch hier als Mensch, als Deutscher, der sich eben fragt, wie denn die Arbeitsplätze der Zukunft in unserem Land gesichert werden. Weil wir alle können nach London ziehen, ihr werdet auch alle euren Weg machen, bin ich mir sicher. Sehe ich in viele schlaue Gesichter. Aber was ist denn mit unseren Freunden, unserer Familie? Die können ja nicht alle mitkommen. Die sollten auch nicht mitkommen, weil das ist ein großartiges Land. Und deshalb werde ich eben nicht müde zu betonen, zu sagen, auch Deutsche können Internet. Das Internet gehört nicht den Amerikanern. Und jetzt komme ich wieder zu Rocket zurück. Natürlich, wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, Rocket zu verteidigen, Rocket zu überhöhen. Ich plädiere eben nur für Fairness und zu gucken, was ist denn wirklich. Und wenn man schaut, was Rocket wirklich ist, dann ist es eben absolut lächerlich, jetzt im Rahmen des Börsenganges zu schreiben, der neue Markt ist zurück und völlig überzogen und die Samba-Brüder seien die neuen Haffa-Brüder und was weiß ich nicht alles. Ich gebe ja zu, als halber Journalist, der ich auch bin, natürlich ist es reizvoll, diese Zeilen muss man einfach einmal schreiben, weil sie einfach schön sind, aber sie sind gleichzeitig völlig falsch. Nur Journalisten neigen ja dazu, die eigenen Dinge, die sie aus diesem Impuls heraus aufschreiben, am Ende dann für bare Münze zu nehmen. Und natürlich ist es Quatsch, die Samba-Brüder mit den Haffa-Brüdern zu vergleichen, zu denen ich auch gar nichts näher sagen kann, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Sondern ich sehe nur, und das sehe ich als freier Mensch, der ja auch nicht bei Rocket arbeiten muss, ganz nüchtern, Rocket ist das spannendste deutsche Unternehmen. Rocket ist wahrscheinlich neben Volkswagen und solchen Riesenkonzernen das globalste Unternehmen. Und wenn ich heute einen Abschluss machen würde, und ich bin ja jetzt fast, ich arbeite jetzt 17 Jahre oder so, also eine Ewigkeit gefühlt, und ich überlege, ich sitze jetzt hier oder meine Töchter, die ja auch irgendwann an die Uni gehen, und man sitzt hier und man liest den ganzen Tag in den Magazinen, wie toll das ist bei Apple, bei Google und da sind so viele Millionäre geworden und bei Instagram, da haben 40 Leute gearbeitet. Und all diese Geschichten, die wollen wir doch auch, wenn wir ehrlich sind. Ja, die sollen doch nicht nur da drüben passieren. Und nun können wir Trübsal blasen und sagen, ja, ist doof gelaufen, mal gucken, wie das jetzt hier ist bei der Deutschen Bahn mit dem Trainee-Programm. Oder wir sagen, nein, wir glauben daran, dass halt auch Deutsche Internet können und wir bauen das hier auf. Und das Tolle ist, das, was entscheidend ist, die Technologie, die ist ja schon da. Wenn wir jetzt sagen würden, das mit dem Öl und den Arabern, das ist gemein, dass die so viel Öl haben, da haben wir halt Pech, weil wir werden halt kein Öl hier finden in Deutschland. Aber was man im Digitalen braucht, ist die Basistechnologie, die ist da. Unsere Unternehmen wie Telekom, Vodafone, die stellen das beste Internet dar, auch wenn es vielleicht noch nicht überall auf dem Land angekommen ist. Aber wie gesagt, gerade in Paris konnten wir feststellen, 4G, das ist in Paris noch ein Fremdwort. Also wir sind ja da vorne. Und das andere, was man braucht, sind kluge Köpfe. Und das sage ich nochmal, die sehe ich hier gerade im Raum, die sehe ich überall, wo ich hingehe. Und deshalb wüsste ich nicht, was uns überhaupt hindern sollte. Es sei denn, wir lassen uns weiterhin in diese Schublade stecken. Ja, das ist ja alles nur geklont, jetzt kommen die Deutschen. Und darum heißt dieser Vortrag heute auch Made in Germany 2.0. Weil wer sich mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt, weiß ja, dass dieses Made in Germany, was wir heute feiern, wo wir stolz drauf sind, war ja früher ein Schimpfwort. Das wurde ja von britischen Kaufleuten erfunden, um deutlich zu machen, die Deutschen, Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, die Deutschen, die bauen unsere Maschinen einfach nach. Stell dir das vor, die gehen ins gleiche Geschäftsmodell, die bauen jetzt plötzlich auch Hämmer oder was auch immer, Dampfmaschinen und Loks und so weiter. Unverschämtheit, aber natürlich die Qualität ist nicht so gut, wir sind das Original. Das hat sich aber ganz schnell geändert, weil wenn die Deutschen eins gut können, dann ist es halt Perfektionieren. Und ich glaube, das steckt bei Rocket Team auch sehr drin und das wird immer so als diese Klonmaschine, die Clone Warriors und so weiter dargestellt. Natürlich sind wir sehr organisiert, sind wir sehr auf dem Punkt und wir analysieren sehr genau, was macht der Wettbewerb, was sollten wir verbessern, weil wir eben auch verbessern wollen. Wir haben ja auch einen Anspruch, ja. Und ich glaube, das ist genau das, was unser Land jetzt braucht, wieder zu schauen, was machen denn die anderen? Weil das müssen wir einfach tun, weil ohne digital gibt es eigentlich gar keine Industrie mehr in der Zukunft. Und wir müssen es dann eben besser machen. Und deshalb glaube ich, dass ein Unternehmen wie Rocket natürlich in der gesellschaftspolitischen Debatte nicht so einfach durchkommt, wie jetzt eine klassische Gründung wie IAM. Ja, der Flo Meissner, der immer schon mit Fotos was machen wollte, sein Fotoapparat, als er in New York war, wurde ihm gestohlen. Er wollte eine Fotografenausbildung machen, hat er gesagt, Mist, was mache ich jetzt? Es soll was mit Foto sein, also gründe ich eine Fotoplattform. Und heute ist es eine der coolsten Fotoplattformen der Welt und Getty Images ist investiert und toll, toll, toll. Es ist unsere Garagengeschichte. Aber ich bin nun ein schrecklich langweiliger Mensch und ich habe diese Geschichte, diese Hobbys nicht und trotzdem möchte ich frei arbeiten und möchte nicht im grauen Anzug mit Hartschalenkoffer ins Hochhaus gehen und so den Rest meines Lebens verbringen. Auch ohne die geniale Idee, glaube ich, kann ich digital, kann ich frei arbeiten und am Ende ist ja fast schon dieses freie Arbeiten gleichbedeutend mit Arbeiten im Internet. Ich las heute Morgen gerade in der FAZ große Studie, dass deutsche Manager sehr unzufrieden sind mit ihrem Führungsverhalten. Da denkt man mit ihrem eigenen Führungsverhalten, was ich verstehen könnte. Nein, nein, mit dem Verhalten, wie sie selbst geführt werden. Also sie stehen vor dem Spiegel, aber erkennen gar nicht, dass sie am Ende auf sich selbst zeigen. Und das ist ja sinnbildlich für das, was in unserem Land das Problem ist. Ihr alle werdet schon Praktika gemacht haben oder machen und fragt euch wahrscheinlich bei jedem zweiten Chef, wie kann das denn sein, dass Bernd Stromberg wirklich in echt existiert und ja viel Geld bekommt und den Schutzbefohlenen am Ende, die sind ihm ja ausgeliefert. Und das ist etwas, wo ich glaube, das funktioniert eben nicht mehr und das ist auch verdammt toll und dieses ganze Gerede über die Generation Y, das mag irgendwie Zeitungsseiten füllen, aber am Ende glaube ich nicht, dass ihr schwieriger zu führen seid oder eine schlimme Generation seid. Ihr seid halt wie immer die junge Generation, die immer die schlimmste ist. Ja, die Alten reden sich die Jungen immer schlimm. Am Ende seid ihr einfach durch eine tolle Ausbildung gegangen, stellt Nachfragen, nehmt nicht das hin, was die Alten euch vorgeben, sondern denkt eben global. Lasst euch nicht mit Ressentiments und Klischees abspeisen. Und das ist doch großartig. Ich glaube, kein anderes Land in der Welt investiert so viel in politische Bildung auch aus unserer Geschichte heraus. Und das ist wunderbar und produziert ganz tolle Talente. Und ich finde, wir sollten darauf stolz sein. Und darum glaube ich ja umso mehr, dass wir alle Möglichkeiten haben für das Morgen. So, und wie gesagt, darum, ich finde dieses ganze böses Rocket, tolle Gründer, die Wahrheit liegt einfach in der Mitte. Rocket ist ein Unternehmen, was einfach in der Vergangenheit auch Fehler gemacht hat. Ein Unternehmen, was sehr, sehr schnell gewachsen ist, sprunghaft gewachsen ist und lange eben auch intransparent war. Das ist das, was Oliver Sambor heute auch selbst sagt bei Interviews auf die Nachfrage, was denn sein größter Fehler war. Jemand, der so viele Unternehmen gegründet hat, so viel gemacht hat, der dann trotzdem zu dem Punkt kommt, wir hätten schon früher anfangen sollen zu kommunizieren. Das ist etwas, worüber ich mich natürlich ganz besonders auch privat freue, weil ich bin am Ende ja angetreten, wie gesagt, ich bin kein Gründer und werde nicht steinreich über irgendwelche Unternehmen, sondern ich bin da als Medienmensch und sehe die Geschichte und sehe die Menschen und habe das Gefühl, dass ich im richtigen Team bin. Ich könnte morgen auch ein anderes Team wechseln, aber wie gesagt, es gibt gar kein besseres, nicht nur im Augenblick, sondern das ist, glaube ich, noch ziemlich lange so. Und habe einfach von Beginn an, ich mache das ja 2,5 Jahre lang, dieses Missverständnis gesehen zwischen dem Innen- und Außenbild. Und das Bild von Rocket außen vor 2 Jahren, Fritz ist glaube ich auch schon länger dabei, ist auch bei Rocket, das war wirklich gruselig, weil das war quasi der Secret Service in ganz böse und Empire of Darkness und konnte man jeden Tag, als ich anfing auf Gründerszene, gab es einen Bericht, wo wieder was passiert ist. Und also diese Beispiele mit meinem Versprecher, das wird dann verallgemeinert. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das alles Quatsch ist. Da sind viele Dinge passiert, die hätten wahrscheinlich auch nicht passieren sollen, wie das Beispiel mit Pinspire. Aber am Ende ist es ja die Frage, man muss ja Menschen immer nach dem beurteilen, wo sie jetzt stehen, was sie jetzt machen und wie sie das morgen gestalten wollen. Und die Fehler der Vergangenheit sind uns eine Lehre und bleiben auf jeden Fall auch immer im Unterbewusstsein vorhanden. Aber ich glaube, heute, Rocket heute im Jahre 2014 ist nicht nur ein Unternehmen, was weltweit 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, sprunghaft wachsend. In den letzten 2 Jahren haben wir das mehr als verdoppelt, verdreifacht. Die Zahlen sind am Ende auch gar nicht so wichtig, finde ich. Darum habe ich auch keine PowerPoint-Präsentation, um am Ende geht es mir nicht, irgendwas zu verkaufen, sondern was mir wichtig ist, ist dieser Impuls, dass junge Menschen in Deutschland auch geniale Gründer sein können. Und natürlich hat Rocket eben diese ganzen Mitarbeiter, hat Dutzende Unternehmen. Im Kern haben wir 66 Endverbrauchermarken und weit über 100 weitere Minderheitsbeteiligungen. Also ein ganz großes Portfolio. Und dann aber eben zu sagen, das ist alles überbewertet und was weiß ich. Ich finde, man muss auch ein Unternehmen die Chance geben zu beweisen. Wir sind jetzt in der Börse, wir werden Zahlen liefern müssen. Wir hätten ja auch weiterhin eine private Company bleiben können. Ja, weil wenn man die letzten 2-3 Jahre anschaut, wird man feststellen, dass weltweit, ja, auch inklusive Amerika und China, hat keine andere Privatperson mehr Venture Capital eingesammelt als Oliver Sam war. Also es war nicht so, wie manche ja gerne schreiben, die Samwas mussten an die Börse geben, weil sonst wäre das ja alles den Bach runtergegangen, Finanzierungsprobleme, also all dieser Nonsens am Ende, sondern die Wahrheit ist einfach, dass wir die nächste Stufe, das nächste Level für Rocket erreichen wollen. Und natürlich ist der Aktienmarkt etwas, wo man einen ganz anderen Hebel hat. Ich glaube, das ist völlig klar, das muss man auch gar nicht weiter erklären. Und der Fehler der Vergangenheit war eben diese Intransparenz in Bezug auf das, was macht Rocket jetzt eigentlich als nächstes, wer macht das überhaupt, wo machen sie es. Und wenn man im Ideengeschäft ist, müssen auch wir dann so einen kleinen Kompromiss machen, weil am Ende wollen wir natürlich erstmal, dass unsere Idee unsere bleibt, bevor wir sie dann skalieren und sie automatisch bekannt wird. Das ist ja auch ein Problem, das Rocket am Ende jeden Tag hat. Wir wollen möglichst offen sein, wir wollen euer Vertrauen gewinnen und bin mir sicher, wir würden es auch nicht enttäuschen mit unserem Setup, aber gleichzeitig können wir natürlich nicht 100% in die Karten schauen lassen. Also etwas, was einer ZF, ein Daimler mit der neuen S-Klasse auch völlig bekannt ist. Aber wenn es bei uns ist, dann ist es natürlich immer gleich, das ist was konspirativ. Und was ich alles gelesen habe, was meine Gedanken angeblich waren in diesem ganzen IPO-Prozess, ich weiß ja am Ende, wie profan Entscheidungen fallen. Und wenn man einfach mit einem kleinen, jungen Team, das noch niemals einen Börsengang gemacht hat, einfach sich verhalten muss, ja, wo man einfach sagen muss, wie kommen wir jetzt nach Friedrichshafen von Zürich aus, so sind ja auch so genauso an die Börse zu gehen letztendlich, man muss einen gewissen Plan haben und kleine Schwellen überschreiten und braucht natürlich da ganz viel Hilfe. Und darum, diese Transparenz haben wir mit Absicht gewählt, wir wollen eben Rocket öffnen, wenn man an der Börse ist, muss man berichten, das ist etwas, was wir freiwillig, nicht aus einer Notwendigkeit, sondern aus Überzeugung gewählt haben, wir werden diesen Weg weitergehen und diese ganze Scheindebatte um Rocket ist ja nur in den Entry-Standard gegangen, weil das ist alles intransparent, da kann man gut das Geld der Aktionäre bekommen und so weiter, ohne sich in die Karten schauen zu lassen, ist eben falsch, weil wir haben direkt im gleichen Augenblick gesagt, wir wollen in 18 bis spätestens 24 Monaten in den Prime-Standard wechseln, heißt höhere Berichtspflicht und wir erfüllen sogar jetzt schon, was die Berichterstattung selbst geht, in der Arbeit ich verantworte, ja, erfüllen wir jetzt schon die Anforderung, weil der Unterschied ist am letzten Endes, auch, dass man nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch berichtet und so weiter. Dinge, die man sowieso einfach machen kann. Und deshalb, man sieht, Rocket ist ein Unternehmen auf dem Weg. Man kann jetzt sagen, im Augenblick fehlt ja noch ganz viel. Oder man sagt, was haben die denn für Wachstumsmöglichkeiten? Und das, finde ich, sollten ja gerade junge Menschen als Perspektive haben, gar nicht zu schauen, was bin ich heute alles nicht, sondern was kann ich morgen alles sein? Das ist doch das Denken, das wir brauchen. Und ich kann verstehen, dass in einem Land, das so exorbitant erfolgreich war, und egal, wo man hinkommt auf der Welt, denkt man immer, wenn man wieder in Deutschland landet, ist schon ein tolles Land. Es ist an vielen Stellen vielleicht nicht so edgy oder was auch immer, aber der Kern von Deutschland ist ein ganz, ganz toller, finde ich persönlich jedenfalls, ich komme ja jetzt inzwischen rum, und das ist ja etwas, was sehr, sehr erhaltenswert ist und am Ende ist Deutschland ja auch nicht ein Konstrukt, sondern eine Gemeinschaft von Menschen. Und übertragen auf die Wirtschaft ist das natürlich bei jedem Unternehmen so. Am Ende formen die Menschen das Unternehmen. Und wie gesagt, es sitzen hier sicherlich 2-3, die am Ende direkt oder per Mail den Weg antreten werden zu Rocket. Und ich finde es eben, an der Stelle werde ich dann eben emotional, ich finde es eben ja niederträchtig gemein, den per se alles abzusprechen, nur weil sie plötzlich für uns arbeiten und sagen, ich möchte halt von Beginn an in 116 Ländern arbeiten, in einem großen Setup mit Experten zusammenarbeiten. Natürlich, wir zwei, ja, wenn die Geschichte stimmen würde, wäre das die berichtenswertere vielleicht für uns zwei im Einzelnen, weil das hat diese Magie und da wir würden vielleicht auch, was weiß ich, einen Laserstrahl erfinden oder was auch immer, glaub's nicht, vielleicht du, aber ich nicht. Das ist natürlich die technologische Innovation, um der es natürlich Peter Thiel auch geht, ja, was er auch in seinem Buch sehr schön aufschreibt. Wie gesagt, Man kann aber nicht jedem vorwerfen, dass er nicht Airbus ist. Ja, dafür gibt es Airbus, dafür gibt es Fraunhofer, dafür gibt es Max Planck. Ein Rocket kann am Ende natürlich auch nicht per se alle Needs erfüllen. Das können wir auch gar nicht. Wir sagen, wir sind humble, wir wissen, was wir können. Wir können Geschäftsmodelle identifizieren, wir können die skalieren, wir können die internationalisieren und das in einem Tempo, das eben wirklich weltweit wahrscheinlich unrivaled ist. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort, weil Rocket funktioniert im Kern aus zwei Phasen. Das sind einmal von der Ideenfindung, wo wir sagen, dieses Modell wollen wir adaptieren. Bis zum Go-Live vergehen 100 Tage maximal. Ein Unternehmen wie Spaceways, die machen Self-Storage 2.0. Ich habe zu wenig Platz in meiner Studentenbude oder mit meiner Familie und miete mir eine Box. Die wird mir gebracht, ich packe meinen Kram rein, wird weggebracht und wenn ich es wieder will, wird es wieder gebracht mit dem Auto, weil es gibt ja schon diese Lagerhäuser am Stadtrand, aber die Mehrheit der Zielgruppe hat eben kein Auto und dann so eine große Box oder Kleidersäcke durch die S-Bahn zu schleppen, ist so mittel, würde ich sagen, also ein Benutzerbedürfnis erfüllt. Und bis das live war, ja, dieses ganze Setup mit Lagerhaus hier, App entwickeln, Operations, HR, dass die Leute auch ihr Geld bekommen, hat eben, ich glaube, Nils, waren es 48 Tage, bei irgendwas unter 50, irgendwas zwischen 40 und 50 Tage, also anderthalb Monate, das ist fast so ein bisschen wie eine Studentenarbeit, nur dass es eben nicht auf dem Papier stattfindet, sondern in echt, ja, in einer Stadt wie London beispielsweise, also hochkompetitiv und so weiter. Und dann, das ist die erste Phase, die sind maximal 100 Tage, wo man eben als Gründer mit den Experten, die Rocket in allen Unternehmensbereichen hat, zusammenarbeitet. Also man hat, wir haben 150 Programmierer, wir programmieren also alles völlig autark, intern. Wir haben natürlich Online-Marketing-Experten, Suchmaschinenoptimierer, Produktleute, die wissen, wie der Call-to-Action und all diese Learnings haben, plus eben auch Dinge, an die man ja gerne, die man gerne vergisst, wenn man jetzt so gepolt ist wie ich, also Buchhaltung, Human Resource, Controlling, all diese Dinge haben wir ja auch Experten, die den Gründern eben 360 Grad, würde man in der alten Welt wahrscheinlich sagen, Support bieten, bis hin eben zum Kommunikationsbereich, wie man zu Beginn kommuniziert, wie man eine starke Marke baut und diese Dinge. Und das macht man eben in den ersten 100 Tagen und dann gibt es nochmal 100 Tage danach, eben maximal 100 Tage, wo man dann das macht, was man auch mit seinen eigenen Kindern machen sollte. Und ich habe nun 2, 4 und 9, kann deshalb es auch jedem nur empfehlen, es genauso zu machen wie ich, wie Rocket, indem man seinen Kindern zu Beginn eben die Wurzeln gibt, die es braucht, also zu sagen, so musst du das machen, diese Learnings, die man hat, die gibt man, die shared man, früher war Wissen Macht, heute ist Wissen etwas, was man abgibt, ja, das macht man einfach, und dass man dann, wenn die Kinder größer werden, ihnen einfach diese Flügel verleiht, dass sie fliegen können und dann vielleicht auch wegfliegen, aber ich finde, wenn man selbst auch noch sich die Flügel bewahrt hat aus der Kindheit, kann man ja hinterher fliegen, sie besuchen, kann sich treffen, und so ist das auch eben in unserem Netzwerk, dass Rocket wirklich eben ein Netzwerk ist. Rocket ist eben nicht diese Armee, die vom Todesstern ausgesteuert wird. Ein Mann sitzt in der Mitte, hat so ein riesen Board mit Knöpfen und drückt hier und da und dann passiert das und ich hebe den Arm und was weiß ich. Also dieses Star Wars Bild mal zu bedienen. Sondern Rocket ist ein Unternehmen. Ein Oliver Samba hat eben Dutzende Unternehmen. Operativ kümmert er sich, weil eben über 50 Unternehmen. Und das alles zur gleichen Zeit. Hochkompetitiv in Ländern rund um die Welt, mit ganz viel Geld, mit vielen Angestellten. Und so ein Unternehmen kann man nur führen, wenn man eben keine große Berichtsmatrix hat und keine große Holding, so wie in Daimler, VW, wo alles in Templates gefüllt werden muss, damit dann der Nächste das kontrolliert. Also so richtig schön bottom-up in der Berichterstattung und die Befehle gehen dann top-down, wie es früher so war, ja. Und die oben sitzen, die können sich halt die teuren Anzüge leisten. Das haben wir eben alles nicht, sondern Rocket im Kern ist der Fokus auf unsere Ventures, unsere Companies. Und jemand wie ich sitzt nicht den ganzen Tag da und guckt, wie viel Budget ausgegeben, was kosten die Leute, können wir optimieren, so diese Insecure Overachiever-Nummer. Sondern das, was die Aufgabe von Senior-Leuten bei Rocket ist, ist in erster Linie diese Freiheit herstellen. Dass man die richtigen Leute holt, dass man die richtigen aussucht, dass man die gut bezahlt, ist etwas, was sehr wichtig ist und was in der Darstellung ja immer noch so ist, bei den Start-up im Hinterhof, da verdienst du nichts. Das ist im Grunde die neue Ausbeutung der Arbeiterklasse und diese ganzen Dinge, sondern die Wahrheit ist ja, Leute, die ein Experte sind in bestimmten Bereichen, die diktieren ja die Bedingungen, wenn wir ehrlich sind. Das war für mich auch etwas Neues, als ich von Axel Springer und eben Bayer kam, wo ich ja insgesamt 11 Jahre Berufsleben verbracht habe, dieses Nachverhandeln im ein paar Monate-Takt und dieses Forderungsstellen, sonst bin ich morgen bei dem Projekt, das kann man jetzt alles blöd finden als Chef, aber ich sehe es eher andersrum, wenn man tolle Mitarbeiter hat, muss man genau das in Kauf nehmen, dass es eben so ist. Und das ist dann eben auch so. Und genau darum geht es am Ende, die richtigen Leute identifizieren, sie gut zu bezahlen, sie zu enablen, heißt im richtigen Setup die richtigen Themen zu geben. Wir zum Beispiel, ich würde sagen, ich bin eher ein Moderator als der Alleinherrscher. Man schaut, was wollen die Leute auch für Projekte machen, welche Länder wollen sie gehen, also so grundlegende Dinge, weil wenn ich es will, dann bin ich ja viel motivierter, als wenn ich es machen muss. Und warum sollte ich das nicht, wenn ich jetzt der Insecure Overachiever bin, der Leute maximal zur Arbeit bringen will, oder wenn ich der bin, der einfach ein netter Mensch ist und denkt, wir bieten eine Plattform und es ist toll, da mitzumachen, irgendwas dazwischen, ja. Natürlich ist immer der bessere Weg, auf die Menschen einzugehen und denen Möglichkeiten zu bieten, statt irgendwelche Fußfesseln anzulegen, und darum dieses Enablen. Und dann das Vierte, was eigentlich fast nie passiert, zumindest in der alten Welt, als Chef ist eben, geh aus dem Weg und lass sie machen. Und das ist etwas, was eben Oliver Samba tun muss, was ich jeden Tag tun muss. Wir müssen aus dem Weg gehen und machen lassen, weil anders wäre es auch gar nicht möglich in dieser Komplexität. Wir haben am Ende eben nicht nur 10 Autos, die vom Modelltypen, die vom Band rollen, dass man alles so customizen kann und dass die gleiche Plattform ja alles und so weiter, sondern natürlich Geschäftsmodelle sind unterschiedlich, Branchen sind unterschiedlich, wir haben Fintech-Unternehmen und wir haben ein Glossybox in der Lifestyle-Branche. Ich glaube, da sind fast gar keine Gemeinsamkeiten, außer dass sie Gehalt zahlen müssen und so weiter. Am Ende sind das völlig andere Welten. Und dieses Aus dem Weg gehen, das ist ehrlich gesagt das, was uns am meisten abgesprochen wird, nämlich diese Freiheit, ist genau das, was Leute, die bei Rocket arbeiten, als das größte Asset empfinden. Es ging jedenfalls mir so und mit den Leuten, mit denen ich spreche, dass wir eben ein Setup bieten, ja, wie ein DAX-Unternehmen. Man kann ja auf die Börse schauen und sieht, früher war es der Invisible Champion oder Giant, und heute ist es sehr visible, dass es ein großes Unternehmen ist und dass Investoren sehr viel Vertrauen und sehr viele Wachstumsmöglichkeiten projizieren, und dass dieser Riese eine Belegschaft hat, die ist im Durchschnitt unter 30 Jahre. Ja, ich bin mit 36 schon einer der Ältesten im Management, und da komme ich aber wieder zu dem Punkt, im Mittelalter wäre ich mit 36 quasi schon Rentner und hätte auch nicht mehr lange zu leben. Dieses Kleinmachen von jungen Menschen, nur weil wir heute eine längere Lebenserwartung haben, ist im Unsinn, ja. Ich glaube, dass ihr heute genauso viel leisten könnt, vielleicht sogar viel besser, weil ihr noch frischer seid, diese Träume habt, ja. Und wir leben aber in einem Land, wo Bundeskanzler sagen, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich glaube, wer Vision hat, sollte hier vorne stehen und statt meiner vielleicht reden, weil mit der Zeit verblasst das selbstverständlich. Und das ist etwas, bei uns gibt es diese Freiheit, würde ich sagen. Und ich will ja heute nicht nur über Rocket sprechen, ich will über dieses Land sprechen. In unserem Land sollte es mehr Freiheit geben für die, die heute hier beispielsweise sitzen, für die Jüngeren oder die jung geblieben sind. Und in unserem Land sollte es eben insgesamt diese Offenheit geben, einfach ausprobieren und machen lassen. Und das ist etwas, um jetzt langsam auch zum Abschluss zu kommen, ich will mich an den Zeitplan halten, das ist etwas, was uns Deutschen aber ehrlich gesagt ehrlich schwerfällt. Aber wir haben nun eben die Wahl, wollen wir es einfach passieren lassen, dass wir eben die Autobranche verlieren, dass wir nach und nach von den Amerikanern, von wem auch immer, die Märkte abgenommen bekommen, oder sagen wir, nein, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, wir sind stolz darauf, dass wir Sachen auch differenzierter sehen, dass uns Themen wie Datenschutz und Internet beispielsweise wichtig sind. Wir können vielleicht ein bisschen mehr Risikobereitschaft von den Amerikanern lernen und umgekehrt können die vielleicht etwas Sensibilität im Umgang mit Privatsphäre lernen. Also ich glaube, man hatte sich schon immer viel zu geben, das hat man auch im Digitalen. Nur ist es ja so, dass unsere Politik jetzt gerade das Internet so richtig gerade jetzt entdeckt. Wir haben jetzt im November, am 5.11. in Berlin eine Veranstaltung im Konrad-Adenauer-Haus der CDU, wo die Bundeskanzlerin Dr. Merkel eine Grundsatzrede halten möchte zur Digitalisierung Deutschlands, und direkt danach wird sie eben mit meinem Chef und Oliver Samba auf der Bühne diskutieren. Und ich glaube, an der Situation sieht man schon, es muss einfach sehr viel passieren, und Rocket ist einfach ein Unternehmen, auf das sehr viel auch projiziert wird im Augenblick. Wir sind so ein bisschen ungewollt im doppelten Maße das Unternehmen, was dort im Rampenlicht steht. Einerseits ist eben Rocket dieses aus der Vergangenheit umstrittene, etwas nebulöse Unternehmen, wo es auch viele Nachfragen gibt. Das ist eben nicht so ein einfaches Modell. Miele, der Chef von Miele wird auch da auf dem Panel sitzen, Miele ist ein tolles Unternehmen, stellt die besten Waschmaschinen und Kühlschränke und Staubsauger her, die ich selbst bestätigen kann. Das ist eine ganz klare Geschichte, sondern die machen so viel gleichzeitig. Die lassen junge Menschen machen. Stell dir das nur vor. Die haben auch keine Anzüge. Die machen das weltweit. Das kann ja gar nicht funktionieren. Die wollen Zalando, die wollen mit Zalando Otto angreifen. Das kann ja gar nicht sein. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung. Unser Katalog wird millionenfach in Deutschland verbreitet. Das kann gar nicht passieren. Und wir alle wissen, was passiert ist. Und wir alle wissen, was auch morgen passieren wird mit den schon angesprochenen Phänomenen der Veränderung. Und das ist das eine Mal ungewollt. Das andere ungewollt ist natürlich auch, wir sagen weiterhin, wir sind nicht das Google in dem Sinne, dass wir die Welt revolutionieren wollen, dass wir die Antworten auf alles haben, dass wir eben der Einstein sind. Diesen Anspruch erheben wir gar nicht. Der wird oft von denen, die uns mögen, wird das raufgedrückt auf uns. Und die uns nicht mögen, sagen, ja, na, die haben jetzt leicht reden, die sind, das ist ja kein Entrepreneurship, sagte gerade ein HU-Professor letztes Wochenende. Also ich weiß gar nicht, was Entrepreneurship dann sein soll, wenn es nicht darum geht, jeden Tag Millionen kleine Unternehmensprobleme zu lösen. Also ich finde eben, das ist schon schwierig, wenn ein von staatlichen Geldern finanzierter Professor dem größten deutschen Internetunternehmen jegliches Entrepreneurship abspricht. Also ich finde, ich habe mit einem Fragezeichen versehen. So, dazwischen funktioniert das irgendwo und wir sagen eben deshalb ganz bescheiden, wir wüssten oder wir glauben, viele Antworten zu haben, wie man in Branche XY verfahren muss. Weil wenn man sich die Autobranche als Beispiel ansieht, ist unsere wichtigste Branche und Autobau macht mit Maschinenbau ein Viertel unseres BIP in Deutschland aus. Wenn wir das morgen verlieren, brauchen wir gar nicht mehr darüber reden, wie wir Wohlstand verteilen. Dann können wir gucken, wie wir Bestehendes runterzeisen, so wie Großbritannien ja schon einmal, um überhaupt noch die Kosten zu decken. Ganz realistische Bedrohung. Sondern gerade die Autobranche ist etwas, was mir so gar nichts gibt, weil ich bin kein Autonarr. Und das Problem der Autobranche ist, dass nur Autonarren in der Autobranche arbeiten. Aber trotzdem glaube ich, dass gerade dieser Blick von außen ein sehr, sehr wichtiger ist, weil am Ende wissen die besser, wie man Autos baut. Aber ich glaube, sie brauchen Leute von außen, die eben sich mit Software auskennen, die sich aber auch genauso mit dieser nebulösen Generation Y auseinandersetzen. Weil am Ende geht es nämlich darum, wie man heute fair und partnerschaftlich mit Talenten, und nicht nur mit Talenten, sondern mit Menschen insgesamt umgeht. So, und das ist etwas, glaube ich, was jede Branche lernen muss. Ich glaube nämlich gar nicht, dass ihr euch groß verändern müsst und umstellen müsst, um da mitzuarbeiten, dass ihr euch anpasst. Ihr tragt dann auch die grauen Anzüge und die Hartschalenkoffer. Ich glaube, dass sich die großen Unternehmen an uns anpassen müssen, weil wir nämlich das Wichtigste auf unserer Seite haben, das abseits der Biologie, dass wir einfach älter werden als die anderen, ist einfach, dass wir den Fortschritt auf unserer Seite haben. Wir wissen, dass das Internet in alle Bereiche des Lebens geht, dass das Internet alles verändern wird, gleichzeitig aber vieles auch nicht verändern darf. Wir wollen keine Avatare, wir wollen keinen Verlust von Privatsphäre. Nur weil wir jung sind und das Internet lieben, darf man da kein Ist-Gleich setzen. Und Rocket ist ein Unternehmen, was das eben im Augenblick in Deutschland mit Abstand am erfolgreichsten und mit am größten Umfang macht. Aber trotzdem ist Rocket natürlich nicht Aushängeschild dieser Bewegung automatisch, sondern das Aushängeschild ist jeder Einzelne, wie er hier sitzt, wie er vielleicht irgendwann auch bei iTunes sich das anhört. Und um zum Abschluss zu kommen, möchte ich noch kurz Jochen Krisch grüßen. Den einzigen Podcast, den ich überhaupt höre, ist der von Exciting Commerce. Ich bin mir sicher, Jochen, du wirst auch das dir dann anhören. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, behaltet die Träume, die ihr in euch habt und die Vision und die Vorstellung, was im Leben eigentlich sein muss, in euch frisch, egal was vielleicht Professoren Gegenteiliges sagen, egal was vielleicht der Chef in Vorstellungsgesprächen sagt, weil am Ende ist immer die Überraschung das, was die Welt verändert und nicht das Vorhersehbare. Und ich glaube, genau diese Überraschungen sind es auch, die mir jeden Tag so viel Spaß machen, die ich bei Rocket finde. Wie gesagt, ich könnte auch woanders hin. Darum kann ich von Herzen nur für Rocket werben, um Verständnis, um Interesse, um Vertrauen, um all diese Dinge. Aber wir haben heute über Deutschland gesprochen, oder zunächst nur ich, gleich auch ihr. Ich glaube, wir sollten auch Vertrauen in unser Land haben. Wir sollten nicht sagen, Kopf hängen lassen, die Amerikaner haben gewonnen, es ist vorbei. Sondern wir werden es Ihnen zeigen, Made in Germany 2.0, auch Deutsche können Internet. Vielen Dank.
Sie hörten
Andreas Winiarski von Rocket Internet vom 17. Oktober 2014.
Produziert von Welle 20.